Inforadio Abseits.
Olympische Winterspiele 1968 im französischen Grenoble. Der Skirennläufer Jean-Claude Killy gewinnt dreimal Gold und der Kufenskandal um zwei Rennrodlerinnen aus Ostdeutschland hält die Sportwelt in Atem. Abseits klärt auf, was das damit zu tun hat, dass erstmals bei Olympia zwei getrennte deutsche Mannschaften antreten, wenn auch noch mit gleicher Flagge und Hymne. Am Mikrofon begrüßt sie Wolf-Sören Treusch. Februar 1968. In Grenoble hat es den ganzen Morgen geregnet, dann geschneit, am Nachmittag bricht endlich die Sonne durch.
Eröffnungstag der 10. Olympischen Winterspiele.
Hier ist das Stadion von Grenoble.
Oft genannt der Ort, hier ist Grenoble.
Die Eröffnungsfeier kommentieren Reporter aus beiden Teilen Deutschlands. Die Westdeutschen geben die Zahl der anwesenden Nationen mit 36 an, die Ostdeutschen mit 37. Denn im Olympiastadion von Grenoble geschieht ihrer Ansicht nach Historisches.
37 Länder sind gekommen und zum ersten Male ist es auch ein ganz besonders schöner und glücklicher Tag für uns.
Die Mannschaft aus der Bundesrepublik Deutschland, die offiziell unter Alemannia läuft, und die aus Mitteldeutschland, die unter der Bezeichnung Ostdeutschland hier an den Start gehen wird.
7 Jahre nach dem Bau der Mauer treten deutsche Athleten erstmals getrennt bei Olympia an. Schon bei der Eröffnungszeremonie setzen sie ein erstes sichtbares Zeichen. Die bundesdeutschen Sportlerinnen und Sportler tragen dunkelblaue Anoraks, die Ostdeutschen lange Wintermäntel. Die Männer in beige, die Frauen in rot.
Ich weiß nur, dass es eine große Ehre war, da an der Ehrentribüne mit dem General de Gaulle vorbeizumarschieren.
Ja, natürlich habe ich einen gewissen Stolz, das ist ja ganz klar.
Zwei Rennrodler tragen die zwei deutschen Fahnen. Thomas Köhler vom Sportclub Traktor Oberwiesenthal und Hans Plenk vom Rodelclub Berchtesgaden. Die Fahne selbst ist für beide Teams allerdings vorerst noch die gleiche, schwarz-rot-gold. Darin die 5 olympischen Ringe in Weiß. Das wird sich erst 4 Jahre später, 1972, in Sapporo ändern. Und obwohl die ostdeutschen Athleten angewiesen worden sind, keinen Kontakt zu ihren westdeutschen Konkurrenten aufzunehmen, reden die beiden Fahnenträger miteinander.
Wir sind also gerade nebeneinander gestanden und haben da mehr oder weniger geblödelt und so. Also nicht irgendwie, dass wir uns da böse waren oder wie auch immer. Also.
Ja, daran kann ich mich wirklich erinnern.
Über Nationen, die was bei Olympischen Spielen teilnehmen, zum Beispiel wirklich keine Berechtigung gehabt hätten, im Rodeln da mitzumischen. Ja. War zum Beispiel einer dabei, er war zwar Deutscher, ist aber für Argentinien gestartet und der war aber schon 56 Jahre alt. Ja.
Also die Zeit, die der in einem Lauf hatte, die hatten wir in 2 Läufen damals wirklich darüber lustig gemacht. Über sowas haben wir gerne miteinander gesprochen. Ja.
Thomas Köhler und Hans Plenk kennen sich gut. Seit Beginn der 60er Jahre sind sie Rivalen in der Eisrinne. Bei Olympia 1964 in Innsbruck traten sie noch in einer gemeinsamen deutschen Mannschaft an. Nun also erstmals getrennt.
Viel war ja an der Gemeinsamkeit auch nicht mehr dran. Es war schon 64. Im Grunde genommen nur noch die gemeinsame Kleidung und die gemeinsame Fahne und Hymne und so weiter. Es waren 2 getrennte Mannschaften.
Erinnert sich Thomas Köhler an den Rodelwettkampf im Einsitzer 1964.
In Innsbruck durfte noch geheizt werden. Aber das ist nur den Österreichern und den Bundesrepublikfahrern eingefallen. Die Österreicher haben die Kufen aufgebohrt, heißes Öl reingegossen und die Fahrer der Bundesrepublik haben so einen Schutzkufen aufgesetzt, wo elektrisch geheizt wurde und so weiter. Und das haben sie erst im letzten Trainingslauf gemacht. Und eigentlich eine gemeinsame deutsche Mannschaft müsste doch eigentlich nichts. Vor der DDR wurde es genauso verheimlicht. Ja? Sodass man also an diesem Beispiel auch sieht, dass jeder seins gemacht hat und schon abgegrenzt jeder um seine Medaillen kämpfte.
Ergebnis, auch die ostdeutschen Rennrodler besorgten sich schnell noch Lötlampen. Thomas Köhler holte Gold, Hans Plenk gewann Bronze. Die gesamtdeutschen Olympiamannschaften sind ein Kuriosum in der deutsch-deutschen Sportgeschichte. Schon bald nach Ende des Zweiten Weltkrieges gründeten sich in West- wie in Ostdeutschland 2 nationale olympische Komitees. Das internationale olympische Komitee bestand jedoch darauf, dass nur eine deutsche Mannschaft bei Olympia antreten durfte, über alle gesellschaftlichen, politischen und staatlichen Grenzen hinweg. Jutta Braun, Sporthistorikerin vom Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
In den Jahren 1956 bis 1964 hatte es ja gesamtdeutsche Olympiamannschaften gegeben. Das war allerdings eine ziemliche Quälerei gewesen, weil eigentlich weder die DDR-Seite noch die bundesdeutsche Seite diese sportpolitische Ehe befürwortet hatten. Man war zusammengezwungen worden, regelrecht vom IOC. Beide Seiten wollten eigentlich da raus. Es gab immer wieder Konflikte zwischen beiden Seiten des gesamtdeutschen Teams um Republikfluchten, um Ausscheidungswettkämpfe. Aber erst 1968 erfolgte dann die Trennung.
Ich habe jetzt inzwischen die offiziellen 5-Kilometer-Zeiten bekommen.
Bei den Olympischen Winterspielen in Grenoble erringt die DDR 5 Medaillen. Eine völlig überraschend in der nordischen Kombination.
Sodass für Andreas Kunz, wenn er auch im zweiten Drittel das durchhalten kann, durchaus noch ein kleiner Medaillenplatz, vielleicht der bronzene, in Sichtweite wäre.
Mit der drittbesten Zeit im 15-Kilometer-Langlauf belegt Andreas Kunz nach Platz 10 im Sprunglauf auch in der Gesamtwertung den dritten Platz.
Ich komme ins Ziel rein, bin zusammengebrochen. Da standen alles voller Leute, Kameraleute, Fotografen und alles Mögliche. Wie kann einer aus dem Osten sowas zustande bringen?
Eigentlich gilt damals Ralf Pöland in der nordischen Kombination als die große Medaillenhoffnung der DDR. Kurz vor Beginn der Spiele flieht er jedoch in den Westen. Auf Druck der Funktionäre aus dem Ostblock verweigert ihm das IOC daraufhin die Starterlaubnis.
Republikfluchten waren das große Trauma der SED-Führung. Dieses Phänomen machte eben auch vor dem Leistungssport nicht Halt. Und es war natürlich ein politischer Image-Schaden, wenn ein sozialistisches Vorzeigeidol sich dafür entschied, im Kapitalismus die eigene Laufbahn fortzusetzen.
Sein damaliger Fluchthelfer, Olympiasieger Georg Thoma aus Hinterzarten, der mittlerweile seine Karriere beendet hat. Eines Tages erhält er den Anruf von einem Funktionär des Schwarzwälder Skiverbandes.
Ich soll den Ralf Pöland in Le Prassus in der französischen Schweiz abholen.
Erinnert sich Georg Thoma an jenen 19. Januar 1968.
Meine Frau hat gesagt, das machst du gar nicht, das gibt nur Probleme. Und heißt, Menschenskinder, ist schon nichts dabei, ich kann ihn ja holen. Also bin ich nach Le Prassus gefahren und wo gehe ich am besten hin, dass dich niemand sieht oder erkennt, auf die Sprungschanze ganz oben hin.
Ralf Pöland, der sich mit seinen Mannschaftskollegen aus der DDR in Le Brassus auf Olympia vorbereitet, erwartet ihn schon.
Georg Thoma sagt zu mir an der Sprungschanze: Ralf, ich bin da, wir können heute Abend in die Bundesrepublik, ich organisiere alles.
Kurz darauf legt er sich schlafen. Nicht lange, erinnert sich Zimmernachbar Andreas Kunz.
Wir lagen im Bett, auf einmal höre ich wie rascheln, mache ich Licht an, stand der Pöland dort. Sag ich, was machst du hier? Ich kann hier nicht schlafen, ich gehe lieber zu den Spezialisten. Also zu den Spezialsprechern. So von mir aus umgedreht, weitergeschlafen.
Kurz vor 12 bin ich hinaus und da habe ich schon gehört, die Trainer kommen auch, weil das Restaurant geschlossen wird. Habe ich das Fenster auf und bin sofort hinausgesprungen.
Rasch wuchtet Ralf Pöland seine Koffer, die er vorher im Schnee vergraben hat, ins Fluchtauto von Georg Thoma. Einen Porsche 911.
Dann sind wir Zug gefahren und mir ist dann nur noch aufgefallen, dass in Basel an der Grenze der Schlagbaum auf war. Das war an sich nicht üblich. Und dann sind wir nach Hinterzarten. Und dann waren wir daheim.
Die Flucht belastet die deutsch-deutschen Sportbeziehungen sehr. Ihren Olympiateilnehmern in Grenoble erlegt die DDR-Mannschaftsleitung eine Art Kontaktsperre auf. Gespräche mit Funktionären, Journalisten oder Sportlern aus Westdeutschland sollten vermieden werden.
Typisch für diese Flucht ist aber auch der Nachgang der Geschichte.
Ergänzt die Sporthistorikerin Jutta Braun vom Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
Denn wie bei allen Republikfluchten mussten die Angehörigen des Leistungssportlers für diese Flucht büßen. Beide Eltern von Ralf Pöland, die in staatlichen Betrieben angestellt waren, verloren wenige Wochen danach ihren Arbeitsplatz. Das gesamte familiäre Umfeld wurde mit der Staatssicherheit durchsetzt. Auch Pöland selbst wurde im Westen weiterhin von der Stasi unter Beobachtung gehalten. Der letzte Eintrag in seiner Stasi-Akte ist aus den 80er Jahren, wo er unter dem operativen Vorgang Sportverräter abgelegt war.
2011 stirbt Ralf Pöland. Georg Thoma und er bleiben zwar bis zu seinem Tod befreundet, Aber der Olympiasieger aus Hinterzarten hat es später oft bereut, dem Athleten aus dem anderen Teil Deutschlands zur Flucht verholfen zu haben.
Ich würde es heute nicht mehr machen. Ich hatte ja bis dahin unglaublich viel Fanpost von der DDR. Also ganz normale Menschen. Die haben mir gerade gratuliert und die wollten Autogramm und alle diese Sachen. Ne? So wie bei uns auch. Und dann kam die Pöland-Geschichte, da kamen auch andere Post, auch negative. Ja gut, ich würde es heute nicht mehr machen, nein.
So, nun schlägt die Stunde für Ortrun Enderlein. Die Uhr läuft bereits. Ich vergegenwärtige mir, wie sie sich oben vom Startblock gelöst hat, im Pinguin-Stil, die Hände links und rechts in den Schnee krallend, um Fahrt zu bekommen. Aber nun die erste Zwischenzeit. Die
13. Februar 1968. In Via de Lan, dem Austragungsort der Rennrodel-Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen von Grenoble, findet der dritte Durchgang im Einsitzer der Frauen statt.
Da ist sie schon. Ortrun Enderlein kommt auf diese Langgeratene an. Der Schlitten liegt haargenau in der Mitte. Nirgendwo kollidiert sie. Jetzt die Zeit. 49 Sekunden, 96 Hundertstel.
Damit die beiden Favoritinnen aus der DDR liegen klar vorne. Plötzlich werden sie disqualifiziert. Begründung: Sie hätten die Kufen ihrer Schlitten künstlich beheizt. Seit Olympia 1964 in Innsbruck ist das verboten. Bereits vor dem dritten Lauf will der oberste Kampfrichter, der Pole Swiderski, Vizechef des Internationalen Schlittensportverbandes, das mit Hilfe eines Schneetests festgestellt haben. Grenoble erlebt einen der größten Skandale in der Geschichte der Olympischen Spiele.
Die tatsächlichen Vorgänge um diesen Kufenskandal werden sich wohl nicht mehr lückenlos aufklären lassen. Die DDR-Seite hat das sofort von sich gewiesen, wohingegen die bundesdeutsche Boulevardpresse hier in kalter Kriegsmanier getitelt hat, werft alle Zonenrodler zur Strafe aus dem Wettbewerb. Also das zeigt im Grunde, wie derartige sportpolitischen Konflikte sofort die breite Öffentlichkeit erreichten, sofort die Atmosphäre des Kalten Krieges Besitz ergriff von diesen Ereignissen.
Die DDR-Mannschaftsleitung veranstaltet umgehend eine internationale Pressekonferenz, auf der dann doch fast nur westdeutsche Journalisten zugegen sind. Ihnen erläutert Rennrodler Thomas Köhler, wie er den sogenannten Schneetest erlebt hat.
Herr Swiderski nahm ein kleines Stück Schnee, mit der Größe eines Fingernagels vielleicht, legte das auf die Seitenfläche der Eiskante des Schlittens, des schräggestellten Schlittens. Im Ergebnis merkte er nach wenigen Sekunden das völlige Zerschmelzen des Schnees und Herabrinnen des Wassers. Alle Sportler, die darum standen, fanden das etwas lächerlich, weil es für sie selbstverständlich war, dass eine Kufe, die bei einer wärmeren Außentemperatur als die des Schnees, dass der Schnee auf dieser Kufe schmelzen muss.
Von der Disqualifikation der DDR-Sportlerinnen profitieren zwei bundesdeutsche Rennrodlerinnen. Sie gewinnen Silber und Bronze. Thomas Köhler ist bis heute erzürnt über die Manipulationsvorwürfe gegen seine Mannschaftskolleginnen.
Nun sind die beiden Mädchen, die an Gold und Silber lagen, auch noch kirchlich sehr eng gebunden gewesen. Denen irgendwie einen Betrug zu unterstellen, das war eigentlich für uns ausgeschlossen.
Er wünscht sich, dass der Internationale Rennrodelverband die Athletinnen endlich offiziell rehabilitiert. Und auch Hans Plenk, sein damaliger Konkurrent aus dem Westen, empfindet den sogenannten Schneetest an den Kufen bis heute als Farce.
Weil ob sie zu warm waren oder nicht zu warm waren, okay, das weiß ich nicht. Aber es gab ja keine Grundlage, das zu messen. In der Zeit gab es also noch kein Reglement über das, wie warm oder wie heiß darf die Kufe sein. Heute gibt es das Reglement seit der Zeit, es darf also 5 Grad über der Lufttemperatur darf die Schiene sein. Ne? Das war ein Skandal. Das war eine Unverschämtheit.
Thomas Köhler bleibt die Genugtuung, dass er 5 Tage nach den skandalösen Vorfällen in Grenoble mit seinem Partner Klaus-Michael Bonsack die Goldmedaille im Doppelsitzer erringt.
Wir haben gesagt, den müssen wir das zeigen. Und wir werden nicht nur Olympiasieger, wir fahren 2-mal Bestzeit. Das haben wir uns auch noch vorgenommen in jedem Lauf, damit das klar ist, wer hier der Beste ist. Ja?
Kampfplatz Olympia. Die Winterspiele von Grenoble im Februar 1968 sind eine Zäsur in der sportlichen Rivalität der beiden deutschen Staaten. Bei den darauffolgenden Sommerspielen in Mexico City liegen die ostdeutschen Athletinnen und Athleten im Medaillenspiegel erstmals vor den westdeutschen. Bis zur Wiedervereinigung sollte sich an dieser Rangfolge nichts mehr ändern. Das war Abseits. Am Mikrofon verabschiedet sich Wolf-Sören Treusch.
Inforadio Podcast.